Das ist Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Kritisch und unabhängig.
Der Podcast wird gesponsert von der BFI Bullion AG, ihrem Schweizer Partner für frisch produzierte physische Edelmetall. Direkt ab Raffinerie zu institutionellen Konditionen. www.bfibullion.ch.
Ja, das ist die Ausgabe vom 23. März 2026. Dominik Feusi und Markus Somm. Ja, ganz wichtig, jetzt ist Grillsaison, die anfängt. Und wenn ihr einen guten Grill wollt, dann geht zu premium-grill.ch. Frühlingsaktionen, ihr kommt sehr, sehr günstig jetzt an den Grill. Und ich meine, wir müssen nicht lange erklären, warum Grillieren wichtig ist, wenn es warm wird. Weil dann hat man Lust auf Fleisch. Auf Schweizer Fleisch. Also geht unbedingt auf premium-grill.ch und hört jetzt gut zu.
Brauchst du einen rechten Grill? Dann musst du zu Brunner Eisenwaren auf Bassersdorf gehen. Natürlich mit allen Services wie Beratung, Grillmontage und Lieferung. Brunner Eisenwaren in Bassersdorf. Ihr Fachgeschäft für hochwertige Markengrill und Zubehör. Zwischen Zürich und Winterthur oder online auf www.premium-grill.ch.
Ja, fangen wir an mit den Themen der heutigen Sendung. Zuerst haben wir mal Kriminalitätsstatistik von der Schweiz. Dramatische Ergebnisse. Dominik, um was geht's?
Ja, schwere Gewalttaten haben erneut zugenommen. Also das ist schon eine Entwicklung, die einem ein bisschen Sorgen machen muss, finde ich. Und wenn man die beschuldigten Personen anschaut, ja, fast 60% sind ausländische Staatsangehörige mit einer Niederlassungsbewilligung aus dem Asylbereich und so weiter oder eben eine nichtständige Wohnbevölkerung. Es ist relativ klar, dass das nicht irgendwie die Deutschen oder die Österreicher oder die Finnen oder so sind, wenn man dann genauer in die Statistik hineingeht, ja, es sind die, wir haben das ja auch schon im Rahmen von der Besprechung vom Buch «Schattenseiten der Migration» vom Frank Urbaniok besprochen, es sind die üblichen verdächtigen Länder, wo die Personen herkommen. Da, ganz besonders betroffen, wenn man schaut geografisch, dann ist es klar, es ist die Romandie, weil ganz viele Täter eben aus Frankreich über Grenzen kommen und bei uns ihr Unwesen tun. Und es sind Städte, die sehr betroffen sind. Also die Grenzregionen, wo letzte Woche der Beat Jans noch gesagt hat, die müssen ganz besonders froh sein, wenn es weiterhin eine ganz besonders offene Grenze gäbe mit ganz besonders viel Personenfreizügigkeit.
Genau, was man natürlich auch noch muss sagen ist, das sind die Städte und das sind auch die Regionen, also die Romandie zum Beispiel vor allem, wo natürlich auch die Polizei nicht gerade abbaut, aber überall eindämmen und behindern. Es hat natürlich auch damit zu tun, dass die Leute in der Romandie nicht wissen, was Repression heisst. Und ich meine, wenn man halt die Polizei total zurückbindet, wie auch in der rot-grünen Stadt, muss man sich nicht wundern, dass Kriminalität zunimmt. Das ist auch in Amerika absolut offensichtlich zu beobachten. Die sogenannten blauen Städte, also von Demokraten beherrschten Städte, haben viel mehr Kriminalität. Also es gibt auch diesen Zusammenhang, weil es gibt nämlich auch Grenzregionen, wie zum Beispiel St. Gallen, wo sicher nicht mehr Kriminalität haben, sondern wo eben auch Polizei haben, die schauen. Und in, zum Beispiel im Waadtland ist das halt auch nicht so wahnsinnig beliebt. Aber was schon wahnsinnig ist, ich sage es noch einmal, ich meine die Nationalitäten, die wenigen, die es dann wirklich betrifft oder wo wirklich für den Grossteil von all diesen Gewalttaten die Verantwortlichen sind, erstens kennt man die und zweitens kommen die alle über die Asylschiene in die Schweiz. Die sind auch nicht mit der Personenfreizügigkeit gekommen. Also es ist vollkommen unverständlich, dass die bürgerliche Mitte, die ja so fern ist von der Personenfreizügigkeit, nicht wenigstens da etwas machen würde. Da kann man etwas machen, aber man müsste halt auch der SVP zustimmen und das fällt ihnen viel, viel schwerer, als dass sie je würden zugeben, dass man da etwas machen könnte.
Das ist so. Und vielleicht einfach noch eine Zahl, die ich wirklich finde, die muss zu denken geben. Da geht es um schwere Gewalt. Also Gewaltdelikte, nicht einfach ein bisschen, sondern wirklich schwere Gewaltdelikte. 2023 waren wir bei 2057 so schwere Gewaltdelikte. 2024 schon 2456 und 2025 nochmal 8,1% mehr auf 2654. Das heisst, eine Steigerung von 600 Gewaltdelikten innerhalb von 2 Jahren. Das muss uns wirklich zu denken geben. Die Schweiz hat ein Sicherheitsproblem. Natürlich kann man jetzt sagen, 2654, das ist ja nicht viel. Aber das sind schwere Gewaltdelikte. Also da wirst irgendwie wird dir der Grind eingeschlagen oder es ist Raub oder weiss nicht was, wo dann eben noch etwas wirklich passiert, oder? Und das ist ein grosses Problem. Wir müssen über das reden. Die Bürgerlichen müssen die Verantwortung übernehmen. Sie können nicht mehr einfach so tun, wie wenn, ja, eben, es ist alles nicht so schlimm und wir sind ja ein sicheres Land. Nein, es ist, ich will in einem Land leben, wo das kein Problem ist. Vielleicht zum Vergleich, 2017 sind es 1400 schwere Gewaltdelikte. Jetzt sind es eben 1200 mehr, also fast doppelt so viel als 2017. Das ist ein Problem.
Und irgendwann ist, ihr lieben bürgerlichen Politiker, sind auch betroffen. Irgendwann ist vielleicht das Kind von euch betroffen. Muss es so lange gehen, bis ihr endlich merkt, ihr müsst da die Verantwortung übernehmen? Und ich betone das Wort, du hast sehr gut gesagt, Dominik, mit den Linken kann man da nichts lösen. Sie sind verantwortungslos. Sie sind vollkommen verantwortungslos. Immer im Wissen, dass am Schluss die Bürgerlichen dann ihre Kastanien aus dem heißen Feuer holen und sich unbeliebt machen. Aber es ist Verantwortung, was darum geht. Und wie die Linken nicht Verantwortung übernehmen, zeigt zum Beispiel ein Fall in Wattwil, wo es um eine sogenannte Asylantenfamilie geht. Das sind Leute, die praktisch nur von uns leben und uns nichts bringen. Dominik, was ist der Fall?
Der Gemeindepräsident Alois Gunzenreiner von der Mitte-Partei hat an einer Versammlung von der Gemeinde darüber informiert, dass eine einzige Flüchtlingsfamilie, die Gemeinde Wattwil, pro Jahr 400'000 Franken kostet. Er darf nicht weiter sagen, was genau der Hintergrund ist, aus Datenschutzgründen offenbar. Ich würde sagen, ich meine, wenn man den Namen weglässt, dann könnte man so machen, aber vielleicht ist er auf der vorsichtigen Seite. Und wer protestiert, dass er das einfach erwähnt hat? Wir haben übrigens eine Familie, wo die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler von Wattwil 400'000 Franken kostet, die SP Toggenburg. Hat riesig ausgerufen. Man darf über das nicht reden. Was sonst noch bekannt worden ist in der Recherche von Alois Reichmuth, ist, dass allein die Fremdplatzierung von einem von 4 Kindern, die Familie hat, in einer externen Institution nötig ist und pro Jahr 250'000 Franken kostet. Für ein einziges Kind. Da muss man eigentlich noch froh sein, dass die anderen 3 offenbar nicht oder nicht so teuer müssen fremdplatziert werden, weil sonst würde allein das ja 1 Million kosten. Oder? Kannst du mal aufrechnen. Und ich finde das, einfach einen wahnsinnigen Betrag, oder? Und das hat damit zu tun, dass offensichtlich da sehr viele Sachen schiefgelaufen sind. Es gibt über 1 Dutzend sogenannte Massnahmen. Es geht um Eheschutz, Beistandschaft, psychologische, psychiatrische Abklärungen, Erziehungshilfe, Familienbegleitung und heilpädagogische Frühförderung. Und wir wissen ja eigentlich, dass man da wahnsinnig viel machen kann, aber wir wissen eigentlich auch, dass bei gewissen Fällen kannst du noch so viel ausgeben und es funktioniert nicht. Ist im Übrigen heute ist der Bildungsbericht rausgekommen, 420 Seiten, ich gebe zu, ich habe nicht alles gelesen. Aber wenn du es liest, dann siehst du, das Entscheidende ist, dass Leute, die in die Schweiz kommen, die Migrationshintergrund haben, sofort Sprache lernen. Dann werden sie früher oder später die Chance haben, zum Beispiel eine Lehre zu machen oder einen Job zu haben. Und wenn das nicht funktioniert, das zeigt der Bildungsbericht ganz klar, dann wird es wahnsinnig schwierig, dann landet es eben irgendwann bei einer Gemeindeverwaltung auf der Sozialhilfe. Und darum muss man das auch einfordern, dass sie Sprache lernen.
Gut, und erstens muss man noch sagen, obwohl katholisch ist natürlich der Alois Reichmuth, der Alex Reichmuth. Dominik hat das in seiner Schweizer Verblendung, hat er unseren lieben Alex Reichmuth zum Alois gemacht. Kein Problem, er wird gut damit leben. Das erste war ein Bericht von Alex Reichmuth gewesen. Und das zweite, was ich noch einmal betonen möchte, eben, SP will nicht einmal, dass ihr das wisst. Ja. Es geht nicht darum, dass man nicht reden darf. Es geht sogar darum, dass ihr es nicht wissen dürft. Ihr Steuerzahler und Bürger, ihr Wähler, dürft nicht wissen, was in unserem Land läuft, weil die eitle Elite von der SP das nicht will. Und wo das hinführt, wir reden nachher später ein bisschen darüber, schaut mal Rheinland-Pfalz an, was mit der SPD passiert ist. Sozialdemokratie hat es verdient, unterzugehen, wenn sie so eine komische Politik unterstützt. Was ist denn eigentlich links dran, dass man irgendeine Familie hier hinholt aus dem Ausland, die ziemlich sicher nicht politisch verfolgt worden ist, weil praktisch niemand, der bei uns Asyl gesucht stellt, ist wirklich ein politischer Flüchtling. Es sind Wirtschaftsmigranten. Es sind aber nicht einmal Wirtschaftsmigranten, weil Wirtschaft würde heissen, sie würden arbeiten. Sie kommen hier hin, tun unsere Sozialhilfe benutzen und leben einfach von uns für nichts und machen uns nur ein Problem überall. Was ist da der humanitäre Ansatz? Was ist da ein linker Ansatz? Nein, hört mal zu, ihr lieben Bürgerlichen. Hört auf, mit dieser Linken zusammenzuarbeiten. Hört auf! Macht wieder Mehrheiten, die drei Parteien, die noch irgendwie ein bisschen Common Sense haben. Und dann wird das Land wieder gut. Es wird gut. Die SP trägt nichts dazu bei, dass das Problem gelöst wird. Und in dem Sinn finde ich, Wattwil ist ein guter Beleg dafür, warum die Kriminalitätsstatistik auch sehr wichtig ist, weil es genau das zeigt, was für unendliche Probleme wir uns einfach holen. Für nichts! Für nichts! Wir haben nichts davon! Das sind nicht Leute, die arbeiten. Das sind nicht Leute, die Nobelpreise bekommen. Das sind nicht Leute, die irgendwie zufrieden sind in unserem Land. Nein! Sie haben nichts davon. Wir haben nichts davon. Aufhören. Gut, gehen wir zu einem anderen Thema. Ganz wichtig, gehört natürlich jetzt genau zu dem, was wir besprochen haben, die Initiative von der SVP zu der sogenannten 10 Millionen Schweiz. Hört gut zu.
Wir alle sehen und spüren die Folgen der massiven Zuwanderung. Die Mieten werden immer teurer, die Landschaft wird zubetoniert, überall hat Stau, die Kriminalität steigt. Und das Gesundheitssystem ist am Anschlag. So kann es nicht weitergehen. Es braucht eine Korrektur. Die Nachhaltigkeitsinitiative sorgt für eine vernünftige Zuwanderung. Die ständige Wohnbevölkerung darf bis 2050 10 Millionen Grenzen nicht überschreiten. Das heisst, es könnten immer noch rund 40'000 Personen und Fachkräfte pro Jahr einwandern. Ja zu einer massvollen Zuwanderung. Ja zur Nachhaltigkeitsinitiative am 14. Juni 2026.
Ja, diese Woche wird in der Schweiz im Parlament über Horizon Europe geredet. Horizon Europe, das ist ja das Forschungsprogramm von der EU, wo die EU uns immer wieder, wenn es da gerade passt, rausrührt. Zwar gegen jeden Vertrag, gegen Treu und Glauben, aber das ist ja der sogenannte Rechtsstaat, den die EU so hochhaltet. Jetzt ist aber der Punkt der, ist das überhaupt ein gutes Programm? Und das Lustige ist, wenn man die EU selber fragt, sieht es ganz anders aus als in der Schweiz, Dominik.
Genau, in der Schweiz sagt man immer, dass sie die Champions League von der Forschung. Und die EU selber hat einen Bericht machen, den sogenannten Draghi-Bericht, in zwei Teile, wo das eigentlich ziemlich relativiert. Im ersten Teil kann man lesen, die EU hat ein wichtiges Programm für Forschung und Innovation, Horizon Europa, mit einem Budget von fast 100 Millionen eingerichtet. Das stimmt, 100 Milliarden Euro, muss ich sagen. Wahnsinnig viel Geld. Es verteilt sich jedoch auf zu viele Bereiche. Und der Zugang ist übermäßig komplex und bürokratisch. Und es gibt zu wenig wirkliche Innovation. Wenn man den zweiten Teil noch liest, wird es noch schlimmer. Die Mission sei eigentlich bahnbrechende Forschung, aber das Programm sei weder ausreichend finanziert noch so strukturiert, um das Ziel zu erreichen. Es ist wirklich eine tragische Angelegenheit, wie halt immer bei der EU. Grosse Ankündigungen, durchaus auch grosse Budget, aber das Geld geht irgendwo hin. Es fehlt an Prioritäten, es fehlt an Einfachheit, es fehlt letztlich am Zugang zu Fördermitteln. Oder Innovation ist ja etwas, was einfach so passiert. Das kannst du nicht planen. Und dann müssen eigentlich Leute, die eine wirklich innovative Idee haben, einfach und schnell zu Geld kommen. Sonst gehen sie lieber auf den Finanzmarkt. Und es funktioniert auch bei den seltensten Fällen. Also ich meine, auch in der Schweiz gibt es so eine Institution, InnoSwiss, die behauptet, sie sei für Innovation. Das funktioniert nicht. Innovation passiert überall dort, wo Leute Freiheit haben, etwas zu machen, und wenn sie Geld verdienen, können sie es behalten, oder? Das ist das Entscheidende. Und die EU hat das aber entdeckt. Man will das Programm entbürokratisieren, aber das ist noch lange nicht passiert. Und es ist einfach wieder so tragisch, man lässt sich erpressen von einem Programm, das die EU selber kritisiert. Und das finde ich noch bemerkenswert, wenn jetzt die Wissenschaftskommission vom Ständerat anfängt, über das anreden und auch über die Rahmenverträge anreden, muss man einfach wissen, um was geht es da eigentlich und wie sieht das die EU?
Und ich meine die Rahmenverträge, oder? Wir haben ja mal ein Rahmenabkommen gehabt, wo der Bundesrat gesagt hat, das geht nicht. Die Rahmenverträge sind zu einem wesentlichen Teil nur wieder Thema geworden in der Schweiz wegen einer Lobbytätigkeit von der Euroturbos, die immer gesagt haben, Horizon Europe, das sei ganz wichtig. Die Universitäten haben Druck gemacht, die Pharmaindustrie hat Druck gemacht für so ein Programm, das ganz wenig bringt. Ein guter Freund von mir hat sich auch beworben für das Programm. Es sieht nicht schlecht aus, aber was der jetzt ein Jahr lang an Formular hat müssen ausfüllen, an bürokratischem Aufwand auf sich genommen hat für das, da muss man sagen, die Arbeitszeit wäre vielleicht besser eingesetzt worden, wenn er einfach schon einfach mal geforscht hätte und nicht die ganze Zeit Formular muss ausfüllen, wo es dann heisst, du kannst dann mal einmal forschen. Ja gut, gehen wir zu einem anderen Thema. Gami Lothe, unsere Redaktorin, hat einen interessanten Fall wieder ausgegraben. Wir haben ja so fast eine Serie zu diesen lustigen Urteilen, Gerichtsurteilen, die es gibt, wenn es um sogenannte angebliche, vermeintliche, simulierende Asylbewerber geht. Dominik, um was geht's?
Ja, der nächste Fall in unserer Serie. Wir haben ja über den Kosovar berichtet, der eben hat können vorläufige Aufnahmen bekommen konnte, nachdem er 18 Jahre in der Schweiz war und plötzlich das Gefühl hatte, er müsse ein Asylgesuch stellen. Der Fall, der ist auch lustig, da geht es um einen Iraker, der hat in 5 Jahren 3 Asylgesuche gestellt. Und zwar mit dem Argument, er sei zum Christentum konvertiert und darum befürchte er im Irak negative Folgen. Er hat aber weder gewusst, wann Ostern ist, noch was Vater unser ist und so. Und darum sind seine ersten 2 Asylgesuche abgelehnt worden. Im 3. Asylgesuch hat er neu etwas Ähnliches gemacht wie der Kosovar. Er hat nämlich gesagt, er habe jetzt psychische Probleme. Und die psychischen Probleme sind der Grund dafür, dass er eben nicht mehr so genau wisse, was Christentum ist. Oder? Und ein Trio aus SP, Bundesverwaltungsrichter, haben darum die vorläufige Aufnahme angeordnet, weil im Irak herrsche eben ein Fachkräftemangel an Psychiatern und eine engmaschige Therapie sei nicht garantiert. Darum vorläufige Aufnahmen, die dann früher oder später via Härtefallregelung zu einem definitiven Aufenthalt in der Schweiz berechtigt. Er wird für immer da bleiben. Ob er je Christ wird, ob er je noch lernt, wie es Vater unser geht, ich bin nicht so sicher.
Gut, du hast gesagt, es sind 3 SP-Bundesrichter, das tut das bestätigen, was wir vorher erzählt haben, aber man muss da ein bisschen Nachsicht üben. Natürlich, die SP-Bundesrichter wissen auch nicht, wenn Ostern ist. Ist ja klar. Und so ein guter Sozialdemokrat hat auch das vergessen, als Vater unser, tut er nicht beten. Nein, aber ihr seht doch, hört einfach gut zu. Ich meine, das ist doch nur noch der Wahnsinn. Das ist einfach der Wahnsinn. Und da merkt man, die Richter, die wollen jetzt alles machen, dass einfach irgendjemand aus irgendwelchen Gründen kann da bleiben. Das spielt gar keine Rolle. Du musst nur mal einmal ein Asylgesuch gestellt haben in der Schweiz, dann bist du schon der bessere Mensch. Dann bist du der bessere Mensch und dann kommen SP-Leute aus bestem Haus, gut aufgewachsen, verdanken dem Land alles, verachten ihr eigenes Land, hassen ihr eigenes Land und finden, jeder, der da hinkommt, ist ein armer Sieg, ist ein Opfer. Wir müssen den irgendwie reinholen. Spielt gar keine Rolle, warum. Also es ist nur noch pervers. Gut, gehen wir noch zu einem anderen Thema, das auch pervers ist. Die Linksextremen, das sind ja auch nette Menschen. Das sind ja Menschen, die eben zum Beispiel einfach jetzt neuerdings Antisemiten sind, wie es so schön ist, weil der Holocaust ist ja kein Problem gewesen für die Leute. Also, wieso nicht wieder? Wieso nicht wieder? Wenn man linksextrem ist, ist man durchaus auf dieser schiefen Ebene angelangt. Der Philipp Müller ist jetzt ins Visier geraten von diesen Kreisen. Der Philipp Müller ist Regierungsrat und Sicherheitsdirektor vom Kanton Bern. Dominik, um was geht's?
Ja, er hat eben eine Fahndung gemacht für die Krawallanten, die im Oktober, du erinnerst dich, in Bern so viele Sachbeschädigungen gemacht haben und auch fast das berühmte Restaurant Della Casa angezündet haben. Es war wirklich wahnsinnig knapp gewesen, dass das nicht Feuer gefangen hat. Übrigens mit natürlich den Angestellten drin, die einerseits nicht haben können raus, weil draussen ja Krawall war und uns brennt hat. Also es ist wirklich ein wahnsinnig Tat. Man hat 101 Personen können identifizieren, die dort dabei waren. Man hat mehrere Dutzend nicht können identifizieren. Er hat dann etwas gemacht, was man seit einigen Jahren kann. Er hat gesagt, wir tun Bilder unverpixelt, also zuerst eine Woche lang verpixelt, online stellen. Dann können die Leute sich melden. Wenn sie sich nicht melden, tun wir sie unverpixelt online stellen. Das ist jetzt passiert. Die Linksextremen in Bern, was machen sie? Sie machen jetzt eine Öffentlichkeitsfahndung. Und zwar, wenn sie den Philipp Müller, sie fahnden nach dem Philipp Müller gesucht wegen Spesenbetrug, Aufruf zu Gewalttaten. Ich habe gemeint, das haben die Linksextremen gemacht. gemacht. Menschenrechtswidrige, widrige mit IE geschrieben. Politik und Gesetzesentwürfe und häusliche Gewalt. Ich weiß nicht, was wir da noch unten schieben. Auch Ignacio Cassis wird gesucht in dieser linksextremen Fahndung wegen Genozidleugnung, Beihilfe zum Genozid, Beihilfe zu Kriegsverbrechen. Es ist wirklich unterste Schublade, die da gemacht wird. Und selbstverständlich wird die Sache, die im Oktober passiert ist, wird angestellt als legitime Tat, dass wir haben uns solidarisiert, wir sind kämpfen gegen den Kapitalismus, den Imperialismus und Genozid, dass man ein Haus, und zwar das einzige Holzhaus in dieser Straße fast angezündet hat, selbstverständlich kommt das nicht vor.
Genau, und der Philipp Müller, dem kann man nur gratulieren. Viel, viel Mut. Das ist einer von diesen bürgerlichen Regierungsräten, die ihr im Kanton Bern wirklich stolz sein müsst. Wir haben in Zürich auch einen guten Sicherheitsdirektor, aber der ist nicht bürgerlich, sondern ehemaliger SP-Mann, der Mario Fehr. Aber was der Philipp Müller leistet im Kanton Bern, ist hervorragend. Deswegen jetzt, wir haben ja bald Wahlen im Kanton Bern. Wählen, wählen, wählen. Den Philipp Müller unbedingt wählen. Und was ich auch noch sagen würde, die Linksextremen, das sind so kleine Minderheiten, dass man die überhaupt so ernst muss nehmen. Das sind irgendwo 100, 200 vertrottelte Analphabeten offensichtlich, die auch nicht Deutsch schreiben können. Aber kann man ihnen nachsehen. Ich meine, unser Bildungssystem ist langsam schwierig, dass man irgendetwas lernt. Man muss also wirklich sich wehren, dass man noch etwas lernt. Gut, gehen wir zu einem anderen Thema, wo übrigens Bildungspolitik auch ein ganz wichtiges Thema war, nämlich Rheinland-Pfalz. Rheinland-Pfalz ist ein Bundesland in Deutschland, Südwesten von Deutschland, sehr, sehr eigentlich bodenständig, sehr konservativ, sehr katholisch. Übrigens, die Familie Trump kommt auch aus Rheinland-Pfalz, nur dass ihr das mal wisst. Und Rheinland-Pfalz ist aber jetzt lange, lange Jahre, 35 Jahre lang von der SPD regiert worden, was eine Sensation eigentlich war. Und gestern, absolute Sensation. Absolutes Debakel für die SPD. Sie verliert auch das Land, nachdem sie schon in Baden-Württemberg vor ein paar Wochen massiv verloren hat. Dominik, was ist der Stand?
Ja, die Resultate sind ziemlich extrem. Also die CDU wird zur grössten Partei. Sie gewinnt gut 3% dazu auf 31%. Die SPD, du hast es gesagt, stürzt ab um fast 10% auf nur 26%. Das ist ein historisches Tief für die Traditionspartei in Rheinland-Pfalz. Die grösste Siegerin, und das hat man fast nicht können lesen, ist aber die AfD. Die kommt von 8,3% auf 19,5%. Also mehr als verdoppelt. Kann das die Partei einen Rekordwert bei Landtagswahlen wirklich, das ist ein extremes Resultat, weil man immer gesagt hat, die grusige Partei, ja, die kommt vielleicht in Ostdeutschland, kommt sie an. Die Grünen verlieren ebenfalls, aber nicht so viel. Und dann der Rest, die Freien Wähler, die Linken, kommen nicht rein. Einfach nur für die FDP, wo mal eine grosse Partei war in Deutschland, 2,1%, weit, weit weg von den 5%, die es braucht, um überhaupt können in den Landtag einziehen.
Und was auch sehr interessant ist, wir haben es bei den Wahlen von Baden-Württemberg schon gesagt, die AfD ist heute eigentlich die neue Arbeiterpartei in Deutschland. Die SPD, die früher noch traditionellerweise natürlich die Partei war, die hat unglaublich verloren bei den Arbeitern und die AfD hat enorm zugelegt. 30% von den Arbeitern haben jetzt AfD gewählt, während nur noch 26% die SPD gewählt haben. Und jetzt mal nur, dass ihr seht, wie das ein wahnsinniger Absturz ist. Noch in den letzten Wahlen, 2021, haben 38% der Arbeiter SPD gewählt. 38%. Jetzt sind es noch 26%. Das ist ganz verrückt, vor allem in gewissen Städten, Kaiserslautern zum Beispiel, eine Hochburg von der SPD, eine Arbeiterstadt in dem Sinn, dort ist die AfD massiv, massiv viel stärker geworden. Also das gleiche Phänomen wie in Baden-Württemberg, die AfD ist die Partei, die die Arbeiter anspricht. Was sind das für Arbeiter? Erstens, ganz wichtig, die arbeiten noch. Das sind Leute, die noch arbeiten. Das sind nicht Sozialhilfeempfänger. Das ist nicht das Lumpenproletariat, das die SP und die SPD sich angezogen haben, damit sie nachher Stimmvieh haben. Das sind Leute, einfache Leute, die noch arbeiten. Und ich kann euch jede Garantie geben. Das wichtigste Thema für die Leute, dass die der SPD den Rücken gekehrt haben, ist Migration. Das ist das, was die Leute am meisten fertig macht. Und es sind so Fälle wie der Wattwiler-Fall. Es sind so Fälle wie der Iraker, der plötzlich das Christentum entdeckt hat, wo die Leute, die Gopferdeckel arbeiten müssen und wenig Geld verdienen, weniger als die SPD-Berufspolitiker oder die SP-Berufspolitiker, wo wie der Cedric Wermuth am Morgen um 8 Uhr langsam aus dem Bett kriecht. Die Leute wollen die Migrationspolitik nicht mehr. Und wenn die SP Schweiz länger noch so dumm tut, wird sie das auch mal einmal erfahren. Aber bei der SPD ist es natürlich anders. Die SPD ist wirklich noch eine richtige Arbeiterpartei gewesen. Die SP ist schon lange eigentlich keine Arbeiterpartei mehr.
Ja, das ist so. Und Ähnliches ist ja in Frankreich passiert. Nur noch schnell zum Abschluss, oder? Ich meine, das Rassemblement National hat 30 Orte in Frankreich erobert, wo sie bis jetzt nichts zu sagen hatten. In den Medien hast du nur können lesen, dass sie in den wirklich grossen Städten, also in Toulon, Marseille oder Paris, nicht reingekommen ist. Das ist aber klar, die Städte, die sind ähnlich wie bei uns, sind das links-grüne Städte, oder? Das Entscheidende ist ja nicht, dass sie es in diesen grossen Städten schafft. Dort schafft man es erst am Schluss, oder? Aber dort hat es grosse städtische Eliten, die alle an der Uni sind und alle das linksgrüne Zeug auswendig gelernt haben. Aber in 30 anderen Orten hat man es geschafft. Und pulverisiert ist auch die bürgerliche Mitte oder die bürgerliche konservative Mitte in Frankreich. Wenn es jemand noch geschafft hat, dann ist es wirklich die ganz linksextreme in diesen ganz komischen Städten gewesen. Und das ist schon eine Entwicklung, die auch dort genau gleich ist. Es geht darum, dass die normalen Leute, die wählen, einfach die Art von Zuwanderung nicht mehr wollen, die man jetzt 30, 40 Jahre einfach gemacht hat, sowohl in Deutschland wie in Frankreich.
Vielleicht noch eine kleine Anekdote, die auch lustig ist. Ich meine, die AfD hat jetzt also nur in 5 Jahren sich verdoppelt. Sich voll verdoppelt. Das ist einzigartig, auch in der deutschen Geschichte, dass eine Partei so schnell sich vermehrt. Das hat es eigentlich fast noch nie gegeben. Außer, Entschuldigung, ja, die 20 Jahre, eine gewisse NSDAP ist auch so schnell aufgegangen. Das zeigt, etwas stimmt da nicht in diesem Land. Da stimmt etwas nicht. Aber wenn man das Fernsehen schaut, das deutsche Fernsehen, eben, dann hat man das Gefühl, wir sind noch in den 70er Jahren, wo es nur darum geht, CDU oder SPD, mit wem Koalition, da. Es wird überhaupt nicht inhaltlich geredet und man sagt, hey, was ist da passiert, dass in so einer stabilen Bundesrepublik plötzlich eine Partei aus dem Nichts auf 20% kommt. Vor 20 Jahren, wenn das passiert wäre, das wäre ein absolutes Erdbeben gewesen. Die AfD ist immer noch nicht regierungsfähig, sagen sie. Sie wollen die nicht in die Regierung nehmen. Die ist aber jetzt bei 20% in westdeutschen Ländern. Nur mal schnell als Vergleich. Die Grünen, die sind 1985 das erste Mal in einer Landesregierung aufgenommen worden. Das war damals der Joschka Fischer gewesen, als Umweltminister von Hessen. Die Grünen hat man zuerst auch so behandelt wie heute die AfD mit einer Brandmauer und gesagt, das geht nicht, die sind linksextrem und so weiter. Dann hat man in Hessen das erste Mal das Experiment gewagt. Wisst ihr, wie viel das die Grünen damals hatten? Wie viel Prozent?
Nicht viel.
Wir sind jetzt bei der AfD bei 20%, 30%, wenn es um ostdeutsche Länder geht. Und die Deutschen haben immer noch das Gefühl, dass die in die Regierung müssen. Die Grünen haben 5,1% gemacht in Hessen. 5,1% und schon in der Regierung. So sieht man, wie sich der Standard ändert. So, das war Bern einfach an dem 23. März 2026. Dominik Feusi und Markus Somm auf nebelspalter.ch. Ihr könnt uns abonnieren, ihr müsst uns abonnieren, ihr könnt uns aber auch unterstützen mit sogenannten Unterstützungsbeiträgen. Ihr seht es am Ende der Shownotes, da könnt ihr spenden. Das würde uns auch freuen, dass du diese Art von Journalismus unterstützt. Und wie immer, könnt ihr euch nicht entschuldigen, wenn ihr nicht links seid. In dem Sinne, macht es gut, bis morgen.
Das war Bern einfach.
Der Podcast wird gesponsert von der BFI Bullion AG. Ihrem Schweizer Partner für frisch produzierte physische Edelmetall. Direkt ab Raffinerie zu institutionellen Konditionen. www.bfibullion.ch